Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Was heißt Nationalität? Was ist denn das für ein rückständiger Verquerer betrifft?
Schlechter Urton, aber guter Einstieg. Was heißt Nationalität? Was ist denn das für ein rückständiger, verquerer Begriff? Das sagt ein Unbekannter, dem wir uns in der Sendung nähern wollen, der Komponist Hans Winterberg. Der einzige Winterberg-O-Ton, der für die Sendung aufzutreiben war. Hans Winterberg ist die heutige besondere Aufnahme bei Deutschlandfunk Kultur gewidmet, Orchesterwerken, die das Rundfunksinfonieorchester Berlin im Juli dieses Jahres im Haus des Rundfunks in der Masurenallee eingespielt hat. Johannes Kalitzki dirigiert. Wir hören die erste Sinfonie, Sinfonia Dramatica, vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Dann das erste Klavierkonzert aus 1948. Jonathan Powell ist der Sonist und die Rhythmophonie, komponiert Mitte der 60er Jahre. Ja, die Werke beleuchten dann drei Etappen aus dem Leben dieses Komponisten. Der Verlag Busi & Hawks hat sich erst jüngst des Werkes von Winterberg angenommen. Verleger Frank Haders-Wutenow: Warum? Ist ja ein völlig Unbekannter.
Weil man davon felsenfest überzeugt ist, dass diese Unbekanntheit vollkommen unbegründet ist. Jedenfalls steht die Qualität dieser Musik in einem absolut krassesten Widerspruch zu dem Bekanntheitsgrad. Und wenn man sich dessen einmal bewusst wurde, weil man die Chance hatte, dann auch historische Aufnahmen zu hören, von denen es ja einige gibt, und die Partituren einzusehen, dann wächst daraus natürlich sofort eine Verpflichtung und eine Aufgabe.
Hans Winterberg, ein Mann des 20. Jahrhunderts, der das Jahrhundert mit seinen Koordinaten so wunderbar belegt. 1901 in Prag geboren, 1991 dann in Oberbayern gestorben. Sohn eines Rabbiners. Er hat in Prag studiert, bei Fidelio F. Finke, dirigieren bei Alexander Zemlinski, dann auch bei Alois Haber, Kommilitone war Gideon Klein. Seine Mutter und weitere Mitglieder seiner Familie wurden in den Vernichtungslagern während des Zweiten Weltkrieges umgebracht. Hans Winterberg selbst kam nach Theresienstadt, wurde befreit, ging nach Prag, lebte nach dem Krieg in Bayern. Er war Kollege beim Bayerischen Rundfunk, er war Lehrer am Strauß-Konservatorium. Der Dirigent Johannes Kalitzke war von diesem Winterbergschen Werk ebenso begeistert wie fasziniert. Die Sinfonia Dramatica, Winterbergs erste aus dem Jahre 1936, ist Vorahnung kommender Schrecken. So hat es Winterberg auch in den Zeitdokumenten beschrieben.
Die Sinfonia Dramatica hat ja eine viel zerklüftetere Form als später das Klavierkonzert, das ja von dem Satzbau her eher traditionell daherkommt. Und gerade der Anfang dieses Stücks erinnert etwas an die Begleitmusik zu einer Lichtspielszene. Überhaupt ist der Klang und auch die Harmonik von Schönberg da sehr durchzuhören. Und diese Vorahnung böser Ereignisse, wie sie sich bei Schönberg in seiner Musik darstellen, findet man hier eigentlich in ähnlicher Weise.
Vorahnung, Antizipation des Schreckens. Dann aber hört man schon, dass Winterberg aus dem Vielkulturenkreis der ehemaligen Monarchie kommt und keine Scheu hat, slawische Folklore aufzunehmen.
Das ist ja teilweise ähnlich wie bei Rudolf Wagner Regeni, dass da durchaus auch folkloristische Einflüsse eine Rolle spielen, vor allen Dingen in der Melodik. Das hört man auch im zweiten Satz des Klavierkonzertes, wie auch eben in der Sinfonia Dramatica, dass eben Volksweisen zumindest Pate gestanden haben, was den Duktus von der Melodik betrifft.
Die Quellen dieser Folklore sind dann aber nicht so einfach zu verorten.
Ja, es ist schwer, sowas zu verorten, weil also gerade bei Winterberg unglaublich viele Einflüsse Einzug finden in die eigene Musiksprache, wobei man betonen muss, dass es sich ja durchaus dabei um eine eigene Musiksprache handelt. Aber die Einflüsse sind wirklich vielfältig. Insofern habe ich da ein bisschen Schwierigkeiten, alles auf eine geografische Mitte zu beziehen. Natürlich hätte man diese Sinfonie sich schon 20 Jahre vorher komponiert vorstellen können. Aber das spielt für mich persönlich eigentlich keine besonders große Rolle, weil ich sehe diese Musikstücke ja immer als das, was sie sind. Und ob die dann jetzt 1916, 26, 36 entstanden sind, ist für mich gar nicht so relevant. Aber das Bedrohungsszenario, von dem Winterberg spricht, ist natürlich durchaus herauszuhören.
1936 komponiert diese erste Sinfonie, die Sinfonia Dramatica von Hans Winterberg. Sie ist uraufgeführt worden und wurde dann auch nach dem Krieg einige Male in Konzerten gespielt. Wir hören sie mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Johannes Kalitzke. Aufgenommen im Sendesaal in der Masurenallee im Juli dieses Jahres.
Thank you. Thank you.
ein musikalisches Zeitdokument, eine unbekannte Sinfonie des Komponisten Hans Winterberg, seine erste mit dem Beinamen Sinfonia Dramatica. In der besonderen Aufnahme von Deutschlandfunk Kultur dirigiert Johannes Kalitzke das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Aufgenommen haben wir im Juli dieses Jahres im Sendesaal in der Masurenallee. Und wir bleiben bei Werken des Hans Winterberg, wollen uns Musik und Person etwas nähern. Spross seiner jüdischen Familie, politisch tschechischer Staatsbürger, dann in Deutschland eingebürgert. Der österreichisch-ungarische Vielvölkerstaat war für ihn mit seinen Auswuchtungen kulturell prägend. Im Grunde war Winterberg Universalist, hat sich auch dazu bekannt und wurde durch das familiäre Geflecht einseitig vereinnahmt. Sein Nachlass lag lange Zeit in einem Archiv, war nicht zugänglich, sollte es eben auch nicht sein. Frank Haders-Wuthenow, Verleger bei Busi und Hawks.
Es ist das Sudetendeutsche Archiv, was vormals die Künstler aus der Künstlergilde Esslingen hervorgegangen ist und von einem sudetendeutschen Komponisten namens Heinrich Simbriger gegründet wurde, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Nachlässe von Komponisten, die in den ehemaligen deutschen Ostgebieten gelebt und gewirkt haben, zu retten. Das ist sozusagen ein Spezialistenarchiv, sehr groß und auch sehr wichtig und zunächst mal auch nicht wirklich politisch konnotiert. Der Hans Winterberg ist dort mit seinem Nachlass hineingeraten und zwar zum einen, weil er sich in der Nachkriegsgeschichte aufgrund von sehr komplizierten Umständen dorthin bewegt hat. Er war ein Freund von Simbriger. Die beiden haben zusammen studiert in Prag. Und das war dann nach dem Krieg, als er nach der Befreiung aus Theresienstadt dann in Deutschland, in Bayern landete, sozusagen für ihn eine ganz zentrale Anlaufstelle, existenzsichernd, wie er hoffte, dass er dort eine Anstellung finden würde. Und das war natürlich eine ganz bittere Ironie und auch eine aus der Biografie heraus vollkommen falsche Sache. Er war kein Sudetendeutscher, er war ein tschechischer Jude, ein Prager Jude, der zur deutschen Prager Kultur gehörte, wie Kafka, wie Brod, wie Rilke, wie Franz Werfel, den er vertont hat. Er war ein Österreicher. Also als er geboren wurde 1901, gehörte Prag ja zur K&K-Monarchie und er verstand sich als deutschsprachiger Tscheche mit jüdischen Wurzeln, war vollkommen assimiliert und das ging natürlich so lange gut, wie dieser Vielvölkerstaat in seiner Komplexität existieren durfte und das war dann natürlich mit dem Anschluss vorbei.
Frank Haders-Wuthenow, Verleger im Hause Busi and Hawks, engagiert sich für den Komponisten Hans Winterberg. Der Nachlass ist an den Verlag gekommen. Wichtig hierbei, dass Winterberg endlich aus dem richtigen Blickwinkel behandelt, betrachtet und befördert wird. Wie haben Sie es geschafft, das Winterberg-Material, das eigentlich bis 2030 im Sudetendeutschen Archiv gesichert war, dort herauszubekommen?
Liegt in der sehr komplizierten Familiengeschichte begründet. Er hatte eine Tochter, die einen Sohn hatte, Peter Kreitmeier, der aber seinen Großvater nie kennengelernt hat und der auch seine Mutter eigentlich nicht kennengelernt hat. Die Eltern trennten sich, als er 4 Monate alt war und er lernte sie eigentlich erst kurz vor ihrem Tod kennen. Winterberg war 4-mal verheiratet und seine letzte Frau, Luise Pfeiffer, war eine Sudetendeutsche, die ihn sozusagen dann familiär auch in diese Gemeinde einbrachte. Und die brachte einen Sohn aus erster Ehe mit, Christoph. Und Christoph war ein glühender Antisemit und ein furchtbar paranoider Zeitgenosse, der es nicht verkraftete, dass sein Stiefvater jüdischer Abstammung war. Und war aber Erbe dieses Oeuvres, dieses Nachlasses, der nie verlegt war. Das sind alles Manuskripte gewesen. Und er brachte dieses Erbe an die ins Sudetendeutsche Musikinstitut, vormals Künstlergilde Esslingen, unter der Auflage, dass nicht bekannt wird, dass Winterberg Jude war und dass diese Musik und die ganze Archiv gesperrt bleibt bis 2031. Und da schritt dann der Enkel Peter Kreitmeier ein, der das dann irgendwann Wind davon bekam und setzte das durch, dass diese Bestimmungen aufgehoben wurden. Deswegen kann man dieses Oeuvre jetzt verlegen und wir tun das in enger Zusammenarbeit mit dem Exilarte Zentrum der Musikuniversität Wien, die einen großen Teil der editorischen Arbeiten übernehmen in Zusammenarbeit mit uns. Also es ist ein in dieser Hinsicht absolut außergewöhnliches Projekt.
Eigentlich ja kaum zu begreifen, wie hier familiärer Antisemitismus nachgewirkt hat, Frank Harras-Butenow. Deswegen noch einmal volle Bewunderung dafür, dass sich der Verlag Busi und Hawks des Werkes von Hans Winterberg angenommen hat, es zugänglich und wieder hörbar macht. Wie schwer, wie einfach hat sich das jetzt in den letzten Monaten so entwickelt?
Das ist wahnsinnig schwer. Und wenn es nicht ein paar Labels, ein paar Rundfunkanstalten und Redakteure vor allem gäbe, die uns bei dieser Arbeit begleiten, wäre es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist leider sehr schwierig im heutigen Musikleben Dinge durchzusetzen, die so vollkommen von anderen Planeten fallen. Da muss man nicht mal wirklich jemandem einen Vorwurf machen. Das braucht eine Weile, bis sich das durchsetzt, bis sich Dirigenten damit beschäftigen, bis der Wert einer solchen Musik anerkannt wird. Wir kennen das von den sogenannten Theresienstädter Komponisten, zu denen er im weitesten Sinne natürlich gehört. Mhm. Da hat es viele, viele Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis man sich ihrer angenommen hat. Wir wissen es von den polnischen Komponisten, die vollkommen ins Abseits geraten sind mit zum Teil fantastischer Musik. Man muss einfach Geduld haben und dranbleiben.
Dieses Dranbleiben ist halt verdammt schwer, denn erst Stetigkeit lässt einen unbekannten Komponisten bekannter werden. Es gibt Beispiele dafür, wie diese ausgeknipsten Kollegen wieder einen Stellenwert erlangten, der ihnen einfach entspricht. Das wäre auch für Winterberg zu wünschen, den wir am heutigen Abend dann als äußerst vielfältigen Komponisten kennenlernen können. Es folgt sein erstes Klavierkonzert, entstanden nach dem Krieg, im Beginn eher impressionistisch anmutend, dann auch ganz klassisch in der Tradition stehend. Klavier im Mittelpunkt, wie bei den großen, bekannten Konzerten sonst, Johannes Kalitzke.
Ja, es klingt teilweise wie ein Musikstück innerer Einkehr, vor allen Dingen im zweiten Satz, der ja unglaublich sensibel ist und ja sehr stark auf Schönklang und Melancholie ausgerichtet ist, die stimmungsmäßig sehr stark durchkommt. Und ich denke, das ist eine Musik, die sich sehr stark auch mit der Rückschau beschäftigt, mit dem, was man in der Zeit verloren hat, auf das man zurückschaut und das man dann aus der Entfernung nochmal betrachtet. Also die Einfachheit des zweiten Satzes besteht ja darin, dass es nur einen regelmäßigen, langsamen Puls gibt, auf dem alles andere aufbaut. Insofern wechselt da einfach die Hierarchie. Im ersten und dritten Teil, im ersten Teil ist das Orchester sehr stark dominant, im zweiten das Klavier, in dem dritten gibt es einen Wechsel von beiden. Insofern ist eigentlich das Kräftegefälle bei allen drei Sätzen zwischen Solisten und Orchester sehr ausgeglichen.
Hans Winterberg, Konzert für Klavier und Orchester Nummer 1. Jonathan Powell ist der Solist. Johannes Kalitzke dirigiert das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Wir haben im Juli dieses Jahres im Sendesaal in der Masurenallee aufgenommen.
Thank you.
Kurz, dann aber sehr prägnant, ein Musikstück innerer Einkehr der Rückschau, so hat das der Dirigent Johannes Kalitzke vorhin auf den Punkt gebracht. 1947-48 von Hans Winterberg komponiert, das Klavierkonzert Nummer 1, das uns Jonathan Powell und das Rundfunksinfonieorchester Berlin in einer Studioproduktion vom Juli dieses Jahres spielten. Johannes Kalitzke dirigiert diese besonderen Aufnahmen bei Deutschlandfunk Kultur. Ein Universalist, dieser Hans Winterberg, dem wir uns zuwenden, was sich auch in seiner Tonsprache festmachen lässt. Vielfalt in der Herkunft, in der Prägung der Klangrede. Das ist doch ein erstaunlich schöpferischer Vorteil des Hans Winterberg, Frank Haderswuthenau.
Ja, das ist ein faszinierendes Oeuvre, insofern als es tief verwurzelt ist in der zweiten Wiener Schule, die ja auch sozusagen ihre Zweigniederlassung in Prag hatte. Er war Schüler von Zimlinski, er war dem Schönberg-Kreis extrem nah, er schreibt auch darüber, er hat sich intensiv mit der Dodekaphonie auseinandergesetzt, schon sehr früh. Dann kommt für ihn ein ganz wesentliches Element dazu, das sind die slawischen Wurzeln, die er natürlich hat. Er kommt von Janacek. Es gibt ganz viele Momente, wo man denkt, das ist ein Kommilitone von Gideon Klein gewesen. Die haben sich in der Klasse von Alois Haber kennengelernt. Das rhythmische, impulsive Element kommt eindeutig aus tschechischen Traditionen. Und das Aufregende ist, dass ihm sozusagen die neuen Musiksprachen, Schönberg, aber auch das, was die Franzosen einbringen mit dem Impressionismus in Anführungsstrichen, diese enorme Klangsinnlichkeit, dass er das Handwerkszeug der Avantgarde benutzt, um eine Tradition weiterzuentwickeln. Und genau das haben die Nazis abgebrochen 1939-40 in der Tschechoslowakei. Denn natürlich war Gideon Klein, war Pavel Haas, war Viktor Ullmann genau an diesem Punkt. Und Winterberg ist der Einzige, der das fortsetzen konnte. Und das ist einfach, also man kriegt ja Gänsehaut, wenn man das hört, dass da ein solches Juwel noch, ein solches unglaubliches, auch großes Oeuvre noch liegt, wo eine musikalische Linie tatsächlich weitergeführt wurde, von der wir gar nichts wussten.
Wir haben immer den Abbruch konstatiert und können jetzt feststellen, dass es eine Fortsetzung der Tradition in der Person des Hans Winterberg gibt. Er hatte die Spielarten der Moderne drauf, hat aber eigene Konsequenzen gezogen.
Sein großes Thema, und das hören wir in jedem Stück, ist der Rhythmus. Und das ist sozusagen der Parameter in der Musik, der in der Avantgarde vollkommen verloren gegangen ist. Bei Schönberg, auch bei Berg, das ist rhythmisch nicht interessant. Das ist auf vielen anderen Ebenen spannend. Er schafft es eben, das Bewusstsein für Rhythmus in die neue Musik zu holen und weiter und tatsächlich auch ein ganzes Leben lang in 50er, 60er und 70er Jahren bis zu dieser irrsinnigen Rhythmophonie auch wirklich weiterzuentwickeln. Also wir haben es da mit einem gewissermaßen auch mit einem Solitär zu tun in der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Hans Winterberg, ein Solitär der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Wir hören gleich diese von Frank Haderswuthenau soeben benannte Rhythmophonie, entstanden Mitte der 1960er Jahre, nie aufgeführt. Es gab einen Anlauf Ende der 60er Jahre, nach der ersten Probe aber wurde abgebrochen, weil zu schwer, zu aufwendig zu erarbeiten. Der Titel weist auf ein spezielles Werk hin, Johannes Kalitzke. Ist das eigentlich mehr Projekt oder doch ein gültiges Werk, diese Rhythmophonie?
Ich würde es auf jeden Fall für ein Werk halten. Die Rhythmophonie ist insofern ein ganz eigenartiges Stück, weil es zum großen Teil wirklich auf melodische Bögen komplett verzichtet und Polymetrik in den Mittelpunkt stellt, die es in dieser Form eigentlich erst wieder später bei Ligeti gibt. Also es gibt gerade im ersten Satz Vorwegnahmen von Teilen des Klavierkonzerts bei Ligeti, wo man sich dann schon sehr wundert, dass das also im Geist der Zeit entstanden ist. Aber hier hat er auch für sich selber eine neue Sprache gefunden, von der er meinte, dass sie ihm mehr gehöre als alles andere, was er vorher geschrieben habe. Und die Skurrilität an diesem Stück ist, dass es einmal in der Probe gespielt wurde und man hat das Stück dann sofort für unspielbar erklärt, weil man damals mit dieser Art von Verzahnung und Durchbrechung von Geschwindigkeiten gar nicht viel anfangen konnte. Das Stück ist technisch schwer, weil es sehr schnell ist, allerdings für heutige Maßstäbe für ein Orchester nicht wirklich dramatisch kompliziert. Man muss es natürlich in verschiedenen Schichten proben und wieder zusammenbauen. Es ist ein Baukastensystem, dieses Stück. Und so muss man es auch empfinden. Seltsam ist dann der zweite Satz, in dem eigentlich überhaupt nichts anderes existiert als ein einziges Intervall, das permanent um sich selber kreist und aus dem der ganze Satz aufgebaut ist. Das heißt, wir haben so eine Art von Minimalismus für die spätromantische Herkunft der früheren Werke von Winterberg erstmal eine ganz andere Farbe darstellt.
Vielleicht seine Farbe ist. Winterberg war Mitte 60, als er diese Rhythmophonie komponiert hat. Er hat ganz genau Aufführungshilfen gegeben und hat den möglichen Dirigenten auch das authentische Tempo als Grundtendenz nahegelegt. Sie sollen dem Tempo unbedingt folgen, dafür lieber Noten in den Nebenstimmen unter den Tisch fallen lassen. Eine Aufführung hat er nie erlebt. Ja, verschiedene Pulsationen laufen hier nebeneinander, Johannes Kalitzke.
Man kann sich vorstellen, dass es verschiedene Geschwindigkeiten gibt, die eine beruht auf einem 3/16-Puls, die andere beruht auf einem 5/16-Puls. Die laufen dann nebeneinander her und irgendwann treffen sie sich auch mal. Und diese Verzahnung von Geschwindigkeiten ist eine, die man aber durch das Durchtackern der Metrik auf 16-Basis ziemlich schnell umsetzen kann.
Wichtig ist, dass man eine körperliche Struktur, eine organische Konstellation schafft. Man darf das Durchzählen, das Punktuelle nicht merken. Schichten überlagern sich hier, Strukturen treffen aufeinander. Man muss den Überblick behalten.
Das Faszinierende der Rhythmophonie besteht eigentlich in der Energie. Und in der Dichte und auch einfach in der musikalischen Spannung, die durch dichte Verschiebungen entsteht. Wir haben es ja meistens mit ganz kleinen Zellen zu tun, die, wie schon vorher gesagt, minimalistisch umgesetzt und multipliziert werden. Und die permanente Multiplikation von kleinen Zellen nimmt so eine Art von Kompositionstechnik vorweg, wie man sie auch heute noch pflegt. Dass man sagt, man hat irgendwie wirklich kleine Elemente, die in ihrer Verkettung und Multiplikation dann eine Gestalt ergeben. Und bei Winterberg entsteht die Gestalt eben nicht in der Kombination von Rhythmik, Melodie und Harmonik, sondern einfach durch die Verdichtung von Massezuständen. Und das ist ein Phänomen, das es also in der Avantgarde da natürlich sehr oft gibt, aber für damalige Zeit dann doch schon bemerkenswert war. Natürlich machte er das mit konservativen Mitteln und wählte dafür einfach eine andere Harmonik, als das die Surrealisten später getan haben. Aber die Denkweise, die dahinter steht, ist durchaus bemerkenswert. Und das Stück hat meines Erachtens durchaus große Momente, vor allen Dingen im zweiten Satz, wo wir tatsächlich plötzlich einen Zustand von absoluter Zeitlosigkeit haben, wo es keine Spannungsstringenz mehr gibt, wo man sagt, da geht es nicht nach vorne, da geht es nicht nach hinten, da haben wir plötzlich einfach einen fast meditativen Zustand, in der sich die Zeit verliert. Das ist ein grandioser toter Punkt in diesem Stück, von dem ausgehend dann in die andere Richtung zum Ende hin, im dritten Satz, die Spannung vom ersten wieder neu aufgebaut wird. Aber sein Projekt war wahrscheinlich tatsächlich mit ganz wenigen Elementen eine riesige Architektur von Wechselwirkungen, von Klängen und Geschwindigkeiten aufzubauen. Und insofern ist es durchaus ein eigenständiges Werk, wertvoll zu hören und auch spannend zu hören.
Zeitlosigkeit, Energie und überlagerte Zustände in einer Halbstundenmusik von Hans Winterberg in seiner Rhythmophonie für großes Orchester. In unserer Studioaufnahme spielt das Rundfunksinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Johannes Kalitzke. Thank you.
Vor allem ist es eben nicht konstruiert, sondern empfunden. Es ist tatsächlich auch eine sehr tänzerische Musik, die aber eben ihren enormen Reiz daraus gewinnt, dass viele Ebenen gleichzeitig ablaufen, die im Grunde genommen gar nicht miteinander kommunizieren müssten, wenn nicht ein genialischer Kopf da wäre, der das so phänomenal zusammenfügt, sodass wir tatsächlich auch in dieser rhythmischen Vielschichtigkeit immer noch einen Puls haben und auch körperlich mitgezogen wurde. Das war auch etwas, was in der neuen Musik nicht mehr sein sollte, Körper. Und also, dass man tatsächlich auch das Gefühl hat, jetzt muss ich aufstehen und swingen oder mit oder tanzen. Das ist, wie gesagt, das ist das, was mich am allermeisten fasziniert bei dieser Sprache, dass sich Avantgarde und Musikantisches eben nicht ausschließen, sondern dass da etwas ganz kreativ Neues entsteht.
Gut auf den Punkt gebracht vom Verleger Frank Haders Wutenow. Das Musikantische und die Avantgarde schließen sich hier nicht aus, gehen in einer wunderbaren Art zusammen in der Musik von Hans Winterberg. Winterberg war unsere heutige besondere Aufnahme gewidmet. Abschließend hörten wir seine Rhythmophonie, die wir im Sendesaal in der Masurenallee im Juli dieses Jahres uraufgeführt haben. Johannes Galitzke dirigierte das Rundfunksinfonieorchester Berlin. Jonathan Powell war zuvor Solist im ersten Klavierkonzert und eingangs gab es noch eine frühe Musik des Hans Winterberg, seine erste Sinfonie. Tonmeister der Aufnahmen Jens Schünemann, Toningenieur Henri Taon, Tontechnik Susanne Bayer. Ich wünsche schon mal einen guten Abend. Doch am Schluss noch die Frage an den Verleger Frank Haders Wutenow, der sich mit Zeitgenossen unterhalten, der Briefe und Dokumente gesichtet gelesen hat. Wie hat dieser Winterberg eigentlich als Mensch so getickt?
Es gibt natürlich schriftliche Zeugnisse, die ihn als sehr komplizierten Charakter darstellen. Also gerade Simriger hat über ihn geschrieben. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass dieser Mensch den Großteil seiner Familie in der Shoah verloren hat. Er kam dann alleine nach dem Krieg nach Bayern, hat sich dort durchschlagen müssen, hat im Grunde genommen natürlich mit Leuten wie Fritz Rieger, der ja eine ganz wichtige Rolle in der Nachkriegsmusikgeschichte spielte, als Chef der Münchner Philharmoniker, jemanden gehabt, der ihn gefördert hat, der ihn aufgeführt hat. Es ist jedoch erstaunlich viel auch zu Lebzeiten gespielt worden. Aber Rieger war in der NSDAP. Also wie geht man damit um, als einziger Überlebender einer Familie und muss dann sich anschließend nach dem Krieg dann so kompromittieren, um überleben zu können? Ich glaube, dass das ganz tiefe Spuren in einer Persönlichkeit hinterlässt und dass man es da nicht mit einem einfachen Menschen zu tun hat, ist, glaube ich, doch ganz klar.